Liebe Freunde, kaum hat man sein Haus renoviert und das Garagentor neu gestrichen oder die Hauswand, da kommt nachts irgend so ein Knallkopf mit der Sprühpistole und macht irgendwelches Gekrakel dran. Und früh stehst du fassungslos vor deiner frisch gestrichenen Wand und siehst irgendwelche Zeichen da dran. Und das Schlimmste ist, da ist eine Botschaft, die einer dran gesprüht hat, aber du verstehst es nicht. Diese Methode, Sprüche an die Wand zu schreiben, das ist keine Erfindung der Neuzeit. Die ist uralt. Und wenn wir auch nicht wissen, wer die Leute sind, die bei uns so an die Wände ihre Sprüche da dran sprühen, so wissen wir jedenfalls, wer der Erste gewesen ist, der sowas gemacht hat. Und zwar war das Gott. Der ist der Erfinder der Sprühpistole. Und der Bericht über die erste Sprühparole, der steht in der Bibel im Buch Daniel im Kapitel 5. Am Anfang dieses Kapitels ist der Daniel gar nicht mehr da. Das war ein junger Gefangener aus Israel, der dorthin gekommen war, in das Reich von Nebukadnezar, Karriere gemacht hatte, Ministerposten gekriegt hatte. Der ist inzwischen abgesägt, abgeschossen, vor der Tür geflogen. Auf dem Ministerposten, wo er mal saß, sitzt inzwischen ein anderer, ein neuer, weil auf dem Königsthron ein neuer sitzt. Und dieser neue König, der war eine Pfeife. Man sagt zwar, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, aber das stimmt nicht immer. Also manchmal, da haben die größten Männer die größten Nieten als Söhne. Und so war es bei dem Nebukadnezar. Was der in einer 43-jährigen Aufbauarbeit geleistet hatte, das zerfällt in kurzer Zeit unter den Händen seiner Nachfolger. Der Nebukadnezar, der hatte ein Weltreich geschaffen. Das war das erste Weltreich, das es überhaupt gegeben hat. Und nachdem der seine Macht nach außen befestigt hatte, da hat er sich innenpolitisch dem Ausbau seiner königlichen Residenz Babel gewidmet. Der hat Babel zur glänzendsten Stadt der damaligen Zeit gemacht. Zum Beispiel hat er seinen Göttern einen Tempel gebaut mit 8 Stockwerken. Seiner Frau hat er ein wunderschönes Gemüsegärtchen angelegt. Da waren also Springbrunnen drin und alle Finessen. Ist in die Geschichte eingegangen als eines der 7 Weltwunder, die hängenden Gärten der Semiramis. Der Nebo, der war ein großer Bauherr, der war ein großer Feldherr, der war ein großer Sünder und der war größenwahnsinnig. Aber er hat zum Schluss das Allergrößte vollbracht, was ein Mann vollbringen kann. Er hat nämlich Buße getan. Er hat seine Schuld bereut. Er hat zugegeben, dass er nicht der Größte ist, sondern er hat Gott die Ehre gegeben. Der Nebukadnezar, das war in jeder Hinsicht ein Mann von Format. Aber sein Sohn Belsazar, der war eben bloß eine Pfeife. Woran erkennt man eine Regierungspfeife? Ganz einfach, die schickt die besten Leute in die Wüste, wenn sie nicht nach seiner Pfeife tanzen. Also wenn sie die falsche Weltanschauung haben. Der Belsazar, der hat auf Daniels Mitarbeit gepfiffen, weil der ideologisch mit ihm nicht ins gleiche Horn stieß. Daniel gehörte einfach zur falschen Partei. Der glaubte an Gott, den einen einzigen wahren, lebendigen Gott der Bibel. Und Belsazar und seine Leute, die glaubten an Götter, an viele Götter. Und zwar, so heißt es hier im Kapitel 5, im Vers 4, die glaubten an die goldenen, silbernen, ehernen, steinernen, eisernen und hölzernen Götter. Diese goldenen, silbernen, ehernen, eisernen, hölzernen und steinernen Götter, die sind sehr bequem. Man kann sie nicht sehen. Nee, man kann sie sehen, aber man kann von ihnen nicht gesehen werden. Die haben ja keine Augen, höchstens mal Holzauge. Demgegenüber ist der Gott der Bibel sehr unbequem. Den kann man nicht sehen, aber der kann jeden sehen. Und ein Bürger, der mit so einer unsichtbaren Größe rechnet, der ist natürlich staatspolitisch gesehen ein Unsicherheitsfaktor. Muss aus Sicherheitsgründen aus dem Staatsdienst entfernt werden und so fliegt Daniel vor die Tür. Pfeift auf seine Ausbildung, auf seine Fähigkeiten, auf seine Verdienste. Der glaubt nicht an die goldenen, silbernen, steinernen, hölzernen und so weiter Götter. Also muss er dran glauben. Also Belsazar feuert den Daniel und dann bläst er nochmal volles Rohr aus allen Löchern. Es wird aber nur ein Pfeifen auf dem letzten Loch. Denn das Einzige, was der Belsazar zustande bringt, er baut eine Riesenkneipe. Das ist die einzige Tat, die die Geschichte von diesem Mann überliefert. Dieser mächtige Saufstall, 17 Meter breit, 52 Meter lang, da passten mehr als 1000 Mann rein. Ehrlich, diese Maßangabe, die ist ganz exakt. Man hat sogar dieses babylonische Bierstübchen Belsazars ausgebuddelt. Die Wände heller Gips verputzt. Also man kann sich gut vorstellen, dass da über 1000 Mann ganz schön Alkohol drin verputzt haben. Dieser Saufpalast ist, wie gesagt, das Einzige, was der Belsazar zustande gebracht hat. Und die Geschichte, die hätte diesen Mann vergessen, wenn er nicht in der Bibel vorkäme und wenn nicht der Heinrich Heine ein Gedicht über ihn gemacht hätte. Gehört zur deutschen Literatur, haben wir früher alle in der Schule auswendig lernen müssen, Überschrift Belsazar von Heinrich Heine. Die Mitternacht zog näher, schon in stummer Ruhe lag Babylon. Nur oben in des Königs Schloss, da flackert, da lärmt des Königs Tross. Dort oben in dem Königssaal, Belsazar hielt sein Königsmahl. Und so weiter. Habt ihr noch nie gehört, ne? Ich habe es mal ein bisschen modernisiert, vielleicht gefällt es euch da besser in Bezug auf meine Heimatstadt. Die Mitternacht zog bald davon, in stummer Ruhe lag Chemnitz schon. Nur oben im Hotel Mercure, da flackert's, da feiert die Haute Couture. Dort oben in der Yalta-Bar viel Volk mit sehr viel Bargeld war. Und so weiter. Also der Belsazar hat eine super Tränke gebaut für sich und seine Ochsen. Und das ist seine ganze historische Leistung und deswegen ist der Mann eben eine Null. Aber wenn eine Null die Macht hat, da wird es gefährlich. Zunächst fängt die Sache, wie jede Fete, ganz harmlos an. Daniel Kapitel 5, Vers 1. König Belsazar machte ein herrliches Mahl für seine 1000 Mächtigen. Gott hat nichts gegen ein herrliches Mahl. Im Gegenteil, Jesus beschreibt ja das Reich Gottes als ein Festmahl. Aber nur Essen, das macht doch auch keinen Spaß. Da war doch noch irgendwas. Richtig, Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen. Zum guten Essen gehört auch ein gutes Weinchen. Auch dagegen hat Gott nichts einzuwenden. Jesus sagt, dass er im Reich Gottes mit uns Wein trinken wird. Und schon vorher gönnt Gott uns einen guten Tropfen. Da ist er weder kleinlich noch asketisch. Gott ist nicht grundsätzlich gegen das Trinken von Alkohol, aber gegen das Saufen von Alkohol. Und das Saufen, das war natürlich die Hauptsache bei der Fete von Belsazar. König Belsazar machte ein herrliches Mahl für sich und seine 1000 Mächtigen und soff sich voll mit ihnen. Das Gefährliche am Alkohol, das ist seine enthemmende Wirkung. Hat der Wolfgang schon gestern drüber gesprochen. Kaum hast du ein paar Klare drin, siehst du nicht mehr klar. Was du im normalen Zustand überhaupt nicht machen würdest, das machst du, wenn du ein paar Bierchen drin hast. Normalerweise würdest du ja an der Frau deines Kumpels nicht rumtatschen. Kaum hast du ein paar Bier drin, fängst du an der rumzukrapschen. Der Alkohol hat eine enthemmende Wirkung und deswegen hängen die meisten Ehescheidungen und Ehebrüche und Verkehrsunfälle und Unfälle und Verbrechen mit Alkohol zusammen. Belsazars Superfete ist ein Beispiel dafür, für die verheerende Wirkung des Alkohols, wie da Schritt für Schritt alle Hemmungen fallen. Es beginnt harmlos und es endet hemmungslos. Denn nur saufen, das macht ja auch keinen Spaß. Da war doch noch was. Richtig, Weiber müssen dabei sein. Das bringt die 1000 Männer so richtig in Fahrt. Kein feines Essen ohne flotte Mätressen. Denn was so richtig King ist, der begnügt sich ja nicht mit einer Frau, der vergnügt sich mit mehreren. König Belsazar hat, so steht hier in der Bibel, Frauen und Nebenfrauen. Die müssen also antanzen und vortanzen und anmachen und vorsingen. Wein, Weib und Gesang, so nimmt diese Fete ihren babylonischen Gang. Die Orgie geht los und wir können uns ja so ungefähr vorstellen, wie das dort los und abgegangen ist. Schließlich ist Gruppen 6 keine Erfindung der Neuzeit. Aber auch diese Art von 6 Spielchen, die werden irgendwann mal langweilig und machen keinen Spaß mehr. Und dann kommt wieder die Frage, da war doch noch was. Und es dauert nicht lange, da liegen sie alle stinkbesoffen da, mit den Damen in den Armen, langweilen sich schon wieder. Da war doch noch was. Richtig. Als der Belsazar so betrunken ist, dass er von seinem Thron runterfällt, da fällt ihm etwas ein. Ein besonderer Gag. Jetzt bietet er seinen Gästen eine Nummer, die sie aus ihrer rülpsten Langeweile hochreißen wird. Als er betrunken war, ließ er die goldenen und silbernen Gefäße herbringen, die sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel zu Jerusalem weggenommen hatte. Damit der König mit seinen Mächtigen und seinen Frauen und Nebenfrauen daraus trinken konnte. Da wurden die goldenen und silbernen Gefäße herbeigebracht. Und der König, seine mächtigen Frauen und Nebenfrauen tranken daraus. Und als sie so tranken, lobten sie die goldenen, silbernen, ehernen, eisernen, hölzernen und steinernen Götter. Es sind also materielle Götter. Es ist eine materialistische Religion. Und das Lob der goldenen, silbernen, steinernen, ehernen Götter, das macht ja klar, es geht hier um mehr als bloß um eine pikante Überraschung für diese abgeschlaffte Sauftruppe. Das geht hier um mehr als um einen Nervenkitzel für die verwöhnten oberen 10.000. Hier geht es nicht um Verwöhnung, hier geht es um eine Verhöhnung. Es geht um eine Verhöhnung Gottes, wie das auch der Heinrich Heine in seinem Gedicht übrigens meisterhaft zum Ausdruck bringt. Und der König ergriff mit frevler Hand einen heiligen Becher gefüllt bis am Rand und er leert ihn hastig bis auf den Grund und rufet laut mit schäumendem Mund: Jehova, dir künd ich auf ewig Hohn, ich bin der König von Babylon. Das ist die Zentralaussage. Ich bin der König, ich bin der King. Ich mache, was ich will. Und ich pfeife auf Gott und seine heiligen Gefäße. Die sind mir gerade gut genug, meinen Spaß damit zu machen. Das wird wohl kaum vorkommen heutzutage, dass irgendjemand die heiligen Gefäße, die wir beim heiligen Abendmahl benutzen, für eine Saufparty gebraucht. Außer vielleicht bei den Satanisten. Aber es wird heutzutage ein ganz anderes Gefäß, was Gott heilig ist, von vielen Menschen missbraucht, bloß um damit ihren Spaß zu haben. Und mit diesem Gefäß meine ich den menschlichen Körper, unseren Leib, den Gott geschaffen und uns gegeben hat. Wisst ihr denn nicht, so steht in der Bibel, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Ein Tempel, kein Tümpel. Wenn es dir beim Geschlechtsverkehr bloß darum geht, deinen Spaß zu haben, dann missbrauchst du den Körper deines Partners. Ganz abgesehen davon, dass die Bibel ja den außerehelichen und den gleichgeschlechtlichen Geschlechtsverkehr verbietet. Aber wer heute sagt, schlafe nur mit einem einzigen Menschen, nämlich deinem Ehepartner, der gilt ja als hoffnungslos verstaubt. Wer heute sagt, halte ein Leben lang einem Partner die Treue, der gilt ja als spießig. Wer heute sagt, lebe nach den Geboten Gottes, der gilt ja als Spaßverderber. Belsazar hatte kein Recht, mit den Tempelgefäßen zu machen, was ihm Spaß machte. Und du hast kein Recht, mit deinem Körper zu machen, was dir Spaß macht. Und wenn du es doch machst, ist es eine Verhöhnung Gottes. Das ist ja kein Zufall, dass auf Belsazars Fete hier die Verhöhnung Gottes mit dem Loblied der goldenen, silbernen, ehernen, steinernen und hölzernen Götter endet. Ich sage ja nicht, dass du dir Götter aus Holz machst, außer wenn du auf Holz klopfst. Aber ich sage dir, wenn du dir deine eigenen Lebensregeln machst, da bist du auf dem Holzweg. Dann ist das genau dasselbe. Und wenn du denkst, du bist mit deinen selbst erfundenen Regeln schlauer als Gott, dann irrst du tödlich. Klar kannst du leben, wie du willst. Wenn du willst, kannst du den Feiertag entheiligen, du kannst lügen, du kannst Ehe brechen, kannst Kinder abtreiben. Du darfst nur nicht vergessen, dass die Bibel sagt, irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Und dieser Satz, der fasst das zusammen, was hier in dem Kapitel 5 passiert. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Das ist die Überschrift über Daniel 5. Gott straft nicht jede Sünde sofort. Der reagiert nicht sofort, wenn irgendein Straßenköter ihn ankläfft. Aber manchmal, da reagiert Gott auf der Stelle. Und so ist es hier in diesem Fall. Jetzt greift Gott ein. Jetzt greift Gott zur Sprühpistole. Jetzt lässt Gott eine Nummer steigen, die nicht im Programm vorgesehen war. Der Saal ist in Stimmung, alle schunkeln zur Kugelmusik. Die Herren haben ihre Jacketts bereits ausgezogen, die Damen die obersten beiden Knöpfe ihrer Bluse geöffnet. Die heiligen Gefäße kreisen, die Weiber kreischen, die Männer grapschen. Und sie grölen und sie huren und sie saufen. Und plötzlich verstummt eine Stimme nach der anderen. Und es wird totenstill in dem riesigen Raum. Plötzlich fahren die zerzausten Köpfe hoch Plötzlich reißen sie ihre verquollenen Augen auf. Plötzlich halten sie alle die Luft an. Denn im gleichen Augenblick gingen hervor Finger, wie von einer Menschenhand. Die schrieben gegenüber dem Leuchter auf die getünchte Wand in dem königlichen Saal. Und der König erblickte die Hand, die da schrieb. Da entfärbte sich der König. Und seine Gedanken erschreckten ihn, sodass er wie gelähmt war und ihm die Beine zitterten. Gebannt verfolgen alle diese Finger, die da eine Schrift an die Wand malen. Alle sind starr vor Staunen. Und was sie da lesen, das sind Worte, die sie nicht verstehen. Die Sprühparole lautet: Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Kein Mensch versteht, was das bedeuten soll. Das Erstaunliche an dieser Geschichte hier ist, aber nicht diese Schrift an der Wand und wie die da zustande kommt. Das Erstaunliche ist, dass nicht mehr passiert, dass nicht was ganz anderes passiert. Das Erstaunliche ist, dass Gott nur mit dem Finger ein paar Buchstaben an die Wand malt, statt mit der Faust reinzuschlagen und den ganzen Laden zusammenzunieten. Bei seinem eigenen Volk, bei dem Volk Israel, da hat er jeden Frevel mit den heiligen Gefäßen mit dem Tode bestraft. Und jetzt? Gott rammt dem Belsazar nicht den Becher in den Hals. Der stößt ihn nicht vom Schemel. Der lässt ihn nicht im Suff ersticken. Der öffnet nicht die Erde, um diese Lasterhöhle zu verschlingen. Nein, er malt mit der Hand ein paar Hieroglyphen an die Wand, die keiner entziffern kann. Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Wir wünschen uns manchmal, dass Gott anders wäre. Wir denken doch manchmal, Gott, hau doch mal dazwischen. Wenn sie grölen und wenn sie so tun, als ob es dich nicht gibt. Wenn sie auf dich pfeifen, zeig doch mal deine Macht, zeig doch mal deine Größe. Bestraf doch mal diese Großmäuler. Aber Gott sei Dank ist Gott nicht so, wie wir ihn uns manchmal wünschen. Gott sei Dank bestraft Gott uns Menschen nicht auf der Stelle, wenn wir sündigen. Wenn jeder, der gesündigt hat, auf der Stelle bestraft würde, da wäre in der nächsten Minute hier das die große Leichenhalle. Wir alle leben von der Gnade Gottes, dass er uns nicht sofort bestraft, sondern dass er fort und fort mit uns redet, durch sein Wort. Und diese Gnade, die wird jetzt auch dem Belsazar angeboten, durch die Schrift an der Wand. Es werden sofort die Hofgelehrten gerufen, aber auch die können die Schrift nicht deuten und darüber erschrak der König Belsazar noch mehr und verlor seine Farbe ganz. Und seinen Mächtigen wurde Angst und Bange. Na, sieh mal an, wer hätte das gedacht? Die Mächtigen sind nicht nur voll Alkohol, sondern die haben auch die Hosen voll. Aber obwohl sie Schiss haben, da haben die nur einen kurzen Schreck. Ich habe schon manchen gesehen, dem Gott ein Zeichen gegeben hat. Durch einen Krankheitsfall, durch einen Todesfall oder durch einen Verkehrsunfall. Und da wird dann vor Schreck mal eine Weile fromm gemacht und 3-4 Mal in die Kirche gegangen. Aber zu einer richtigen Bekehrung langt es bei vielen nicht. Das haben wir ja alles erlebt in den Wochen nach dem 11. September. Wir alle, zusammen mit Millionen Menschen, wir haben ja auf unseren Bildschirmen diese Flammenzeichen gesehen. Wir haben gesehen, wie die beiden Türme in Manhattan in Flammen aufgingen. Und die Menschen rund um die Erde waren entsetzt. Und in ihrer Angst und ihrer Hilflosigkeit und Trostbedürftigkeit. Da sind ja in den folgenden Tagen nach dem 11. September die Massen überall in der Welt in die Kirchen geströmt. Weil sie irgendwie gemerkt haben, also wenn uns in diesem ganzen Wahnsinn irgendeiner noch helfen oder trösten kann, dann kann das nur Gott sein. Das war mal so ein Moment, wo alle Welt betroffen war. Ein Moment der Besinnung, der Einkehr. Aber zu einer Umkehr der Menschen ist es nicht gekommen. Im Gegenteil, das geht doch alles weiter wie bisher. Vielleicht nur noch ein bisschen verrückter. Die Spaßgesellschaft, die treibt immer groteskere Blüten, der Tanz ums goldene Kalb wird immer wilder, aber von einer Umkehr zu Gott, da ist nichts zu merken. Dabei ist Umkehr zu Gott, also weg von dem falschen Leben und ein Leben nach Gottes Geboten, das ist das Einzige und Wichtigste, was seit dem 11. September dran ist. Aber offensichtlich läuft es in unserer Spaßgesellschaft genauso weiter wie auf der Fete von Belsazar. Bei dem und seinen Genossen, da reicht es bloß zu so einem oberflächlichen Schreck. Es geht bei ihnen nicht in die Tiefe. Gott setzt dem Belsazar die Sprühpistole, aber nicht auf die Brust, um den bloß mal so ein bisschen zu erschrecken, sondern um ihn zu bekehren, um ihn zur Umkehr zu bewegen. Aber der Belsazar, der will nicht umkehren, der will nicht Buße tun. Der will sich nicht ändern, der will seinen Lebensstil nicht ändern, der will seine Weiber behalten, der will seine Sauferei nicht aufgeben und begreift überhaupt nicht, dass Gott ihm hier die letzte Chance bietet, dass er auf die Knie müsste, dass der rückhaltlos seine Sünde bekennen müsste. Der spielt immer noch großmäulig weiter den großen König. Und so verpasst er den Moment der angebotenen Gnade. Und so gibt es einen Moment, wo bei Gott die Türe zugeht. Aber bevor hier die Türe endgültig zugeht, da geht sie noch einmal auf. Wie so ein Lauffeuer hat sich die Nachricht durch den ganzen Palast verbreitet. Hinten im Vergnügungsflügel, im Wodka-Schuppen, da stinkt's. Haben irgendwelche Leute was an die Wand geschmiert. Die Täter sind unerkannt entkommen. Das Gerücht dringt bis zur Mutter des Königs. Und da geht die Türe auf. Und die Mutter kommt noch mal rein. Die glaubt zwar auch nicht an Gott, aber von den Sauereien ihres Sohnes hat sie sich distanziert. Da hat sie nicht mitgemacht. Die ist also nicht besoffen wie der Rest der Firma, sondern die ist bei klarem Verstande. Und da sagt sie zum Besatzer, du hör mal, da war doch noch was. Da war doch noch einer. Es gibt einen Mann in deinem Reich, der könnte dir helfen. Der hat schon deinem Vater geholfen. Der hat den Geist der Götter und kann Träume deuten. Das ist der Daniel. Lass den holen, der kann dir die Schrift deuten. Und so kommt der Daniel wieder ins Spiel. Der Daniel erscheint und jetzt wird's klasse. Der Daniel ist wie ein Licht unter diesen finsteren Typen da. Also solche Menschen müsste es mehr geben. Die gibt es leider nur unter Tausenden einmal. Aber immerhin, es gibt solche leuchtenden Persönlichkeiten wie den Daniel. Gleich das Erste, was der sagt, das ist schon eine wahre Wonne. Als der reinkam, da hat der Belsazar zu ihm großmäulig Angebot gemacht und gesagt, wenn du mir die Schrift deuten kannst, wirst du mit Purpur gekleidet, kriegst eine goldene Kette und wirst der Dritte im Königreich. Eine schöne Kleidung, Gold, schönen Regierungsposten, was will der Mensch mehr? Daniel will nicht, weil der schon mehr hat. Der hat Gott und deshalb ist er unbestechlich. Und der erste Satz von Daniel lautet, deine Geschenke kannst du behalten. Die kannst du einem anderen geben. Und dann das Zweite, was der Daniel sagt, das ist mindestens genauso klasse. Er sagt dem König ungeschminkt die Wahrheit. Das hätte er nicht machen können, wenn er sich vorher hätte bestechen lassen. Wenn er sich verkauft hätte. Wer sich verkauft, muss den Mund halten. Der muss den anderen nach dem Mund reden. Aber weil er sich nicht bestechen ließ, da muss der jetzt kein Blatt vor den Mund nehmen. Der Daniel erinnert den König Belsazar an seinen Vater Nebukadnezar, dass der stolz und hochmütig war und wahnsinnig wurde und vom Thron gestürzt wurde, dann aber sich bekehrte und Gott die Ehre gab. Aber du, Belsazar, sein Sohn, du hast dein Herz nicht gedemütigt, obwohl du das alles wusstest, sondern hast dich gegen den Herrn des Himmels erhoben und die Gefäße seines Hauses hat man vor dich bringen müssen und du, deine Mächtigen, deine Frauen und deine Nebenfrauen, ihr habt daraus getrunken. Und dazu hast du die silbernen, goldenen, ehernen, eisernen, hölzernen, steinernen Götter gelobt, die weder sehen, noch hören, noch fühlen können. Den Gott aber, der dir Leben und alle deine Wege gab und alle deine Wege in seiner Hand hat, den hast du nicht verehrt. Und darum wurde von ihm diese Hand gesandt und diese Schrift geschrieben. Und so lautet die Schrift, die dort geschrieben steht. Mene, Mene, Tegel, Upharsin. Und das bedeutet Mene, das heißt, Gott hat dein Königtum gezählt und beendet. Tegel, das heißt, man hat dich auf der Waage gewogen und zu leicht befunden. Peres, das ist dein Reich, ist zerteilt und den Medern und Persern gegeben. Gott zeigt also hier durch Daniel dem Belsazar die rote Karte. Das Spiel wird abgepfiffen. Es ist aus für die Pfeife. Hoffentlich geht es dir nicht mal so am Tag des jüngsten Gerichts. Wenn Gott dich fragt, warum du dich nicht bekehrt hast, warum du nicht mit ihm gelebt hast, warum du kein Zeuge in der Welt für ihn gewesen bist, warum du aus der biblischen Geschichte nichts gelernt hast, obwohl sie alles wissen, haben sie noch nie Gott ihr Leben gegeben und wirklich angefangen, mit ihm zu leben. Der Belsazar war nicht bereit, aus dieser Geschichte etwas zu lernen. Weder aus der Geschichte seines Lebens noch von der seines Vaters. Und deswegen wird ihm vorgeworfen, du hast dein Herz nicht gedemütigt, obwohl du das alles wusstest. Er zerbrach an seinen Orgien seiner Schamlosigkeit und seiner Gottlosigkeit. Und genau das sind zusammen mit der Bestechlichkeit die Zeichen für den bevorstehenden Untergang einer Kultur. Wenn die Bestechung, die Sauferei, die Schamlosigkeit und die Gottlosigkeit das Normale sind, dann geht's bergab. So zerbrach Belsazars Reich. Und so zerbrach das Römische Reich. Und das Hitlerreich auch. Und auch das große Sowjetreich. Der Daniel kündigt das Ende von Belsazars Reich an, indem er die Zeichen des Verfalls nennt. Und diese göttlichen Drohungen, die treffen wie Hammerschläge, präzise sofort ein. Erstens, in derselben Nacht wurde Belsazar getötet. Und zweitens, letzter Vers, und Darius aus Medien übernahm das Reich. Überschrift, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Das ist eine harte Botschaft. Und was machen wir jetzt damit? Wir treiben es ja alle schließlich nicht ganz so dolle wie der Belsazar, selbst wenn wir mal auf irgendeiner Faschingsfete mit dabei sind. Aber auch wenn wir keine solchen Gotteslästerer sind wie der Belsazar, also Gegner Gottes, Sünder sind wir alle. Schuldig vor Gott sind wir alle. Vor Gott bestehen kann keiner von uns. Damit wir aber trotz unserer Schuld vor Gott bestehen können, da hat Gott sich was ausgedacht. Nämlich seinen Sohn hat er auf unsere Erde geschickt. Jesus Christus. Und der hat gesagt, wer an mich glaubt, den bringe ich zu einem neuen Leben und in das Reich Gottes. Und solange diese Erde jetzt noch steht, ist Gnadenzeit und wird zu Gott eingeladen. Ich habe mal gelesen eine Geschichte von so einem alten Eroberer irgendwo, der hatte eine Stadt, wollte er einnehmen und da hat er eine brennende Fackel genommen und die hat er brennend in das Erdreich vor der Stadt, ins Erdreich reingerammt. Und dann ließ er der Bevölkerung in der Stadt ausrichten, solange die Fackel brennt, ist Gnadenzeit. Ihr könnt aus der Stadt rausrennen und ich werde euch nichts tun. Wenn die Fackel abgebrannt ist, werde ich die Stadt dem Erdboden platt machen und dann überlebt das keiner. Gott hat das Kreuz von Golgatha in unseren Globus reingerammt. Solange das Kreuz von Golgatha steht, ist Gnadenzeit und jeder kann kommen. Und du auch. Und ich erkläre das jetzt wieder, wie man das macht. Wie kommt man zu Jesus? Wie kommt man zu einem neuen Leben? Wie kommt man zur Vergebung? Wie fängt man als Christ an? Der entscheidende Punkt ist, dass du es Jesus sagst. Du musst Jesus sagen, ich möchte von dir meine Schuld vergeben haben. Hier bin ich will dir nachfolgen. Komm in mein Leben. Oder irgend sowas. Und das kannst du sagen, dort wo du jetzt sitzt. Du kannst auch noch die Gelegenheit nutzen, mit anderen Menschen zu sprechen. In deren Gegenwart. Jesus dein Leben geben. Wir haben hier eine Menge Seelsorger, Mitarbeiter, die diese Plakette haben. Die kannst du ansprechen. Und die sind auch bereit, mit dir zu reden und mit dir zu beten. Und du kannst jetzt beim nächsten Lied, was der Wolfgang singt, kannst du aus deinem Sitz da rauskommen, kommst dir vor und stellst dich da unten hin, wo ich mich auch gleich hinstellen werde. Da unten. Da warte ich dann auf dich. um dir zu helfen, wenn du hier vorkommst. Denn dann beten wir zusammen, ich spreche dir ein Gebet vor, ein paar kurze Sätze und die sprichst du nach. Und das ist der erste entscheidende Schritt hinein in das neue Leben. Dann kommt gleich der nächste Schritt, dann kommen Mitarbeiter, die reden mit dir, damit es dann wirklich weitergeht. Jetzt geht es erstmal um diese große Herausforderung, dass du rauskommst aus deinem alten Leben und hingehst zu Jesus. Ihr seid losgegangen und jetzt wollen wir das tun, was ich angekündigt habe. Wir beten zusammen, ich spreche euch ein Gebet vor, ein paar kurze Sätze und bitte euch, dass ihr das laut nachsprecht. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, ich brauche dich. Ich habe bisher mein Leben selbst bestimmt. Ich habe gegen dich gesündigt. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich gebe dir jetzt mein Leben. Mit Leib, Seele und Geist. Mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Übernimm die Herrschaft in meinem Leben. Und verändere mich so, wie du mich haben willst. Amen. Ich lese euch jetzt noch ein Wort vor aus der Heiligen Schrift. Aus dem Brief an die Römer. Ihr wisst doch, wie das ist. Wem ihr euch als Sklaven unterstellt, dem müsst ihr auch gehorchen. Entweder stellt ihr euch auf die Seite der Sünde, dann werdet ihr sterben. Oder ihr stellt euch auf die Seite des Gehorsams, dann werdet ihr vor Gottes Gericht bestehen können. Deshalb, wer mit Jesus Christus verbunden ist, braucht das Strafgericht Gottes nicht mehr zu fürchten. Der Herr sei mit euch. Geht hin in dem Frieden des Herrn. Es segne und es behüte dich, Gott der Allmächtige und der Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Friede sei mit euch. Amen.